Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, 1000 Stimmen.
Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu FUMS, eine Krankheit, 1000 Stimmen. Heute ist Janina bei mir und Janina kenne ich tatsächlich noch nicht. Von daher freue ich mich, mit euch zu hören, wie ihr Janina mit der Krankheit umgeht. Hallo Janina.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Möchtest du noch was erzählen, bevor wir loslegen, oder wollen wir einfach Speedrun durch die Fragen durch?
Also wie gesagt, ich kann gern kurz erwähnen, dass ich seit 2016 die Diagnose habe.
Das frage ich ja alles noch.
Ich komme aus der schönen Pfalz.
Ah, siehste, da haben wir mal eine Erkenntnis. Hört man ja auch ein bisschen raus.
Ich bin 35 Jahre alt.
Das ist zum Beispiel eine Info, die brauchen wir später noch, weil dann frage ich nämlich erstmal, wann hast du deine Diagnose gekriegt?
Mit 27, 2016. Bin sozusagen im 8. Jahr.
Herzlichen Glückwunsch, langsam kommt es in die Präpubertät. Ganz viel Spaß dabei. Wie war das denn damals? Also wie war das für dich, so eine Diagnose zu bekommen? Und auch, waren die Ärzte feinfühlig oder waren die so, ja hier, sie haben die Diagnose, tschüss, viel Spaß? Oder wie war's?
Also es war so, ich bin zum Arzt, weil ich in einem Finger so Missempfindungen hatte. Und der hat dann erstmal auf Bandscheibenvorfall getippt und hat mich deshalb ins MRT geschickt. Da hat man aber nichts gesehen, also Rücken. Dann hat er gesagt, okay, dann machen wir mal noch ein Kopf-MRT. Und da, also ich muss gestehen, ich habe das MRT-Bild gesehen, bevor der Arzt mit mir geredet hat, habe da lauter Flecken gesehen und ich arbeite halt im pflegerischen Bereich und habe halt auch dadurch ein bisschen medizinische Ahnung und ich dann eher so, oh Gott, das sind alles voller Metastasen, mein Gehirn.
Ja,
oh das
war
so meine erste Panik.
Ja, okay.
Und der MRT-Arzt meinte dann noch, nee, keine Angst. Es könnte sowas wie Borreliose oder Multiple Sklerose. Und meine erste Wortwahl war, okay, damit kann ich leben. Das war so meine erste Reaktion darauf. Weil eigentlich war ich beruhigt, dass es keine Metastasen sind. Warum ach immer mir das so in den Kopf kam?
Das wollte ich gerade sagen. Ne? Also lieber irgendwie Borreliose oder MS, bevor ich Metastasen schon im Gehirn habe.
Genau.
Weil dann muss ja irgendwo ein Tumor sein und den muss man dann ja auch erstmal finden.
Und ich war ja 27 und es ist 27 nicht so das Alter, wo viele Prominente, also so junge Prominente, alle gestorben sind. Das war irgendwie ja so meine Kopfverbindung. Ich bin jetzt 27, da habe ich jetzt irgendwas.
Wobei die sich ja selber zugrunde gerichtet
natürlich
haben, nicht der Körper. Aber 27, den Club gibt's, habe ich mal gehört, ja. Also war das damals schon irgendwie so, okay, wenn du im pflegerischen Bereich arbeitest, bist du ja natürlich auch irgendwie so vorgeimpft und weißt, dass es nicht immer das Ende der Fahnenstange ist, egal welche Diagnose man kriegt und sowas.
Genau. Ich war auch nach meiner Diagnose, also ich war dann 10 Tage im Krankenhaus zur kompletten Abklärung und danach bin ich auch gleich mir zur Unterstützung einen Psychologe gesucht und ich hatte Glück, ich bin direkt an einen Neuropsychologen geraten. Und der hat immer zu mir gesagt, und der Satz geht mir heute noch nach, ich habe keine Berührungsängste mit Behinderung, weil ich arbeite mittlerweile das 17. Jahr mit Menschen mit Behinderung zusammen. Das ist für mich kein Fremdwort.
Ja, das ist schon mal ganz gut, weil wenn man dann selbst in die Behinderung reinkommt, genau, das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man nur eine Hilfestellung ist. Du warst 27, das heißt, so Party und so war ja wahrscheinlich vorbei. Das heißt, du hast sofort Ernährungsumstellung, 3-mal die Woche Yoga und also hat sich dein Leben schlagartig verändert oder hast du gesagt, ja, okay, dann so geht's dann jetzt halt weiter, ist halt nur eine Diagnose, die dabei ist?
Schlagartig nicht. In der Klinik hatte ich auf der Station einen Krankenpfleger und ich hatte einen Abend, da ging es mir nicht gut. Es war so 2 Tage nach der Lumbalpunktion. Ich hatte da Schmerzen wie verrückt und dann Kopf gemacht und alles. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er selbst an MS erkrankt ist. Das habe ich erst Jahre später erfahren. Und ich weiß, er kam an dem Abend zu mir und der Satz hat sich bei mir eingeprägt. Er hat dann immer gesagt, Janina, was ändert sich jetzt im Moment erstmal für dich? Und dann habe ich erstmal gesagt, erstmal nichts, Punkt. Ich habe das, aber mein Leben ist aktuell so, wie es war. Und so war das eigentlich auch die ersten paar Jahre. Klar, ich war 27, ich war jetzt nicht mehr jedes Wochenende auf Achse. Ich habe mehr Sport eingebaut, ich habe mehr auf mich geachtet. Die Ernährungsumstellung kam erst letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr in einem Jahr 24 Kilo abgenommen.
Respekt.
Ja, danke. Aber ich lebe bewusster.
Kam das auch sofort, dieses Bewusstsein?
Bewusster im Sinne von, ich baue mehr Sport in mein Leben ein. Ich trinke kaum, gut, ich habe noch nie viel Alkohol getrunken, aber ich trinke sehr, sehr, sehr wenig Alkohol, weil ich einfach merke, das tut meinem Körper nicht gut. Ich gucke, dass ich genügend schlafe. Ich gehe viel an die frische Luft oder ich habe mich auch von Menschen verabschiedet, die nach der Diagnose nicht gut mit mir umgegangen sind. Das habe ich dann gemacht.
Das ist auf jeden Fall auch was, ne? Sozial unterschätzt man gerne, was das für Auswirkungen auf einen hat.
Was für mich zum Beispiel aus dem Freundeskreis ganz schlimm war, die Reaktion von einem guten Freund eigentlich, da hätte ich ja lieber Krebs.
Oh Gott.
Und ich fand das viel mehr für die Menschen, die Krebs haben, ein Schlag ins Gesicht wie für mich.
Ja, das ist halt auch so, ja, die beste Krankheit nützt nichts, ne? Also man kann sich aussuchen, ob man das, also davon ab, dass man es sich nicht aussuchen kann.
Ja.
Aber ich hatte das zum Beispiel, ich habe früher mein eines Medikament habe ich über einen Tropf bekommen und da musste ich immer eine Stunde, einmal im Monat, auf einer ambulanten Onkologie sitzen. Und dadurch, dass ich den regelmäßig 4-Wochen-Rhythmus hatte, waren da eben auch sehr viele andere Menschen, die genau den gleichen regelmäßigen 4-Wochen-Rhythmus hatten. Und dadurch kam man halt irgendwann ins Gespräch, wenn man immer dieselben Gesichter sieht und so, ist es langweilig, da den ganzen Tag rumzusitzen und sowas. Und da meinte eben auch mal eine zu mir, oh, du hast es immer so gut, du kannst nach einer Stunde nach Hause gehen. Ne? Und dann habe ich sie angeguckt, ich so, ja, das glaube ich dir auch, weil du sitzt hier 8-9 Stunden am Tag. Der Unterschied ist aber, ich mache das mein Leben lang und du bist hoffentlich irgendwann geheilt. Ja, und da meinte sie auch, ja, okay, ne? Also es ist beides nicht cool und man will beides nicht haben.
Nee. So.
Nimmst du denn Medikamente? Also ich vermute mal, bei dem Finger damals wurde dir Cortison einfach verabreicht oder wurde da gar nichts gegeben?
Doch, da wurde Cortison verabreicht, volle 10 Tage, weil das Klinikum halt sagt, sie machen nicht 3 Tage und dann abrupt Ende, sondern die schleichen dann aus.
Ach so.
Und seitdem, ich bin jetzt beim zweiten Medikament zur Verlaufseindämmung. Das erste habe ich von der Haut her, also ich spritze subkutan, und das erste habe ich von der Haut her nicht so gut vertragen und bin dann nach einem Jahr zu einem ähnlichen Medikament gewechselt.
Und das, ja okay, nimmst du jetzt 7 Jahre, von daher.
Genau. Letztes Jahr kam zwar mal meine Neurologin, ihr könnt auch mal über einen Wechsel von irgendwas nachdenken, aber ich habe gesagt, ich mache lieber noch MRTs, weil die sind konstant gut. Never change a running system.
Richtig, also genau das ist es eben auch, also ja, es gibt genug, die sagen, nach einer gewissen Zeit dieser Medikamente haben sie keinerlei Wirkung mehr. Aber ich denke mir eben auch, wenn das MRT, wir machen es alle, also ich muss 2-mal im Jahr ins MRT, es wird überwacht und solange sich da nichts ändert und kein Schub dazu kommt, warum sollte ich das Medikament wechseln, auch wenn es vielleicht angeblich eventuell nicht mehr wirken könnte, theoretisch so. Also das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Genau, du hattest ja erzählt, dass du diesen tauben Finger hattest oder diese Missempfindung im Finger. Was hattest du denn sonst bisher für Probleme, Schübe, irgendwas? Oder war das bis jetzt dein einziges Ereignis?
Ich sag mal so, es zwickt mal hier, es zwickt mal da. Aber ich höre dann so immer in mich rein, ist das was, wo ich jetzt zum Neurologe gehe, weil ich sage, ich brauche Cortison oder warte ich, ob sie in ein paar Tage immer noch ist. Ich habe seit der Diagnose noch einmal Cortison bekommen, das war direkt ein Jahr nach der Diagnose. Da hatte ich dann so im DC so ganz minimale Missempfindungen. Aber eigentlich hat die Neurologin eher für mich zur Beruhigung das Cortison gemacht. Ja, sie hat gesagt, es kann aber, es kann auch, ich arbeite in der Pflege vom Rücken, von sonst was einfach kommen. Und so verfahre ich jetzt schon die letzten 7 Jahre. Also ich merke mal den Körper, aber es muss, also ich gehe da relativ locker mit um. Es gibt Sachen, wenn es jetzt Auge oder so wären, dann würde ich sofort beim Neurologe vorbeischaue und vom MRT her sagt auch die Neurologin, ich bin stabil. Natürlich, es kann immer was kommen, aber ich höre einfach immer in mich rein.
Ja, genau, das ist auch der Weg. Das ist ja auch das, was viele immer vergessen. Bei Symptomen, egal wie schlimm sie sind, sowieso erstmal 24 Stunden abwarten. Mhm. Ne? Das ist ja vorher, wird hoffentlich kein Neurologe jemals Cortison geben, weil das eben was Aufflammendes sein kann, was halt aufgrund von Stress oder sowas dann wieder weggeht nach einer gewissen Zeit. Und das ist es eben auch. Ne? Jeder hat so seine Präferenzen. Ja. Du sagst, wenn die Augen schlechter werden, dass das für dich ein No-Go ist, dann sofort. Bei mir ist es zum Beispiel die Sprache. Hallo, ich habe einen Podcast. Ich hatte schon mal eine Aphasie und das möchte ich tatsächlich nie wieder haben und hoffe ich auch, dass das nicht kommt, also eine Sprachstörung. Genau, man hat halt seine persönlichen Präferenzen. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe ständig ein lahmes Bein rechts.
Ja.
Ne, so, und dann auch wochenlang und das ist dann doof, aber da würde ich halt niemals Cortison drauf geben, weil ich mir sage, ja, ich kann ja noch laufen, so geht ja noch.
Genau, also wir haben hier MS-Schwerpunktzentrum, wo ich auch bei der Neurologin bin und die meinte mal, man muss auch nicht bei jedem Schub sofort mit Cortison dran gehen, weil Cortison hat auch Nebenwirkungen. Ja, also ich sage immer, ich habe die Krankheit, aber die Krankheit muss auch mit mir leben. Nicht ich mit der Krankheit, sondern die Krankheit mit mir. Ich gebe ihr Raum, aber auch nur der, wo benötigt wird.
Ich mache das tatsächlich auch bewusst, dass ich, wenn ich merke, dass es so gar nicht geht, dass ich dann vor meinem Partner stehe und sage, ach so, übrigens, ich mache heute mal einen Tag MS-Pflege. Und dann weiß er, okay, heute lassen wir mal alles von ihr weg, wie es geht. Und dann liege ich auch meistens einfach nur im Bett und drümmel da so vor mich hin. Aber genau, ne, ich muss ja halt auch ab und zu mal was bieten, damit sie ruhiger bleibt. Und das muss man eben eruieren. Von daher, bist du da, obwohl du bist seit 8 Jahren diagnostiziert und hattest irgendwie 2 Schübe, die wahrscheinlich aktenkundig sind. Von daher brauche ich dir, glaube ich, nichts erzählen. Von wegen, pass mal ein bisschen auf dich auf. Aber da sind wir auch tatsächlich beim Thema, nämlich Resilienz. Also du scheinst tatsächlich ja mittlerweile auf jeden Fall zu sagen, nee, das ist halt so, aber ich mache das Beste draus. Aber war das immer so?
Ich sag mal so, das erste Jahr, das war, also ich habe nie eine Depression oder irgendwas entwickelt. Das erste Jahr hat mich viel damit beschäftigt. Aber nach einem Jahr habe ich dann, warum auch immer, habe ich nach der Diagnose gedacht, okay, innerhalb vom nächsten Jahr muss irgendwie viel passieren mit der MS. Aber das war ja gar nicht so. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, sie ist da, aber es ist okay. Und das Thema Resilienz, wir haben auf Arbeit, also ich arbeite ja in der Eingliederungshilfe, das nennt sich Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter. Und ich habe schon vor, ich glaube, 7 Jahren die erste Resilienzweiterbildung und Fortbildung gehabt. Meine Chefin ist Resilienztrainerin und ich kann auch immer wieder mit ihr über so Lösungsstrategien oder so Resilienzthemen reden. Die hat auch immer offenes Ohr, also die weiß auch von meiner Diagnose, das weiß bei mir auf der Arbeit jeder. Also das ist kein Fremdwort. Oder auch, ich scheue auch nicht, mir Hilfe zu holen. Mir hat auch die Zeit beim Psychologe. Es ging zwar nur die erste Zeit um die MS, irgendwann haben wir für alle möglichen Stresssituationen Lösungsstrategien entwickelt. Ich nehme auch gern Hilfe oder Unterstützung an.
Ja, das ist wichtig, ne? Dass man da eben erstens offen und ehrlich ist, gerade bei so Arbeit, Freundschaft und sowas, dass man eben nicht immer Verständnis bekommt, aber wenigstens auch drauf hoffen kann, dass da Verständnis ist und eben auch Hilfe annehmen und aber auch einfordern. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was mir total schwer fällt, aber einfach offen und ehrlich sagen, ich kann das gerade nicht, kannst du mir bitte helfen? Oder eben sich selber eingestehen, ich kann das nicht, ich muss mir einen Psychologen suchen. Das ist ja auch Hilfe erbieten. Jetzt hattest du ja gesagt, du arbeitest in der Pflege. Arbeitest du denn Vollzeit oder Teilzeit? Weil das ist ja schon ein extrem stressiger Job.
Ich muss unterscheiden, es ist, mein Beruf gehört nicht zur Pflege, ich arbeite in der Eingliederungshilfe, habe aber natürlich viel Pflege im Beruf. Ich unterstütze Menschen mit hohem Assistenzbedarf, wo man komplett die Pflege übernimmt. Aber es zählt nicht zur Pflege, sondern zur Eingliederungshilfe. Da ist das Geld ein bisschen besser wie in der Altersheime. Ja, ist doof, aber für unser Klientel wirklich toll. Genau, ich arbeite 90%. bin seit, lass mich reden, wann war Corona los?
März 20.
Ich bin seit Sommer 2019 Gruppeleitung, bin dort fürs Qualitätsmanagement, für den Dienstplan, für die Organisation zuständig und habe die letzten 3 Jahre noch eine Weiterbildung gemacht zur palliativen Beratungskraft, speziell für Menschen mit Behinderung, also geistiger Behinderung. Mhm. Genau, und die 90% sind so gut wie Vollzeit.
Ja, ja, ja klar, 90% sind ja fast 40 Stunden. Aber das heißt, auf deinen Job hat sich die MS bis jetzt so gar nicht ausgewirkt, zum Glück?
Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich nicht in viele Dinge bewusster wäre, mich gewagt hätte, den Schritt zu gehen, nochmal eine Weiterbildung zu machen, mich als Gruppenleiter. Also ich sage immer, weil ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich nicht denke, dass der Job als Gruppenleitung zu viel Stress für mich bedeutet. Aber ich kann einfach viel mehr steuern, was für mich weniger Stress ist. Und ich weiß nicht, ob ich so manches, wenn ich die Diagnose nicht hätte, mich gewagt hätte, Risiko einzugehen.
Ja, genau. Man ist mit der Diagnose so gefühlt risikofreudiger, weil man sich sagt, ja, wenn ich später mache, weiß ich nicht, ob es dann noch geht. Genau. Was eigentlich ja was ist, was jeder Mensch haben sollte.
Genau.
Weil das Leben kann sich schlagartig von einer Sekunde auf die andere ändern. Aber genau, dieses Bewusstsein. Ich hatte das zum Beispiel, ich habe auch so eine lustigen Sachen gemacht, wie bei einer Musikcasting-Show mitzumachen oder sowas, weil ich mir halt gesagt habe, ich möchte nicht später da sitzen, wenn ich alt bin und mich fragen, was wäre passiert, wenn.
Genau.
Ne, da bekomme ich lieber dann eine Absage und da heißt, du bist schlecht, aber dann habe ich es halt wenigstens probiert. Und das habe ich auch tatsächlich mit der MS entwickelt. Sonst ist es ja immer so, ich schiebe das auf später und das, wenn es Zeit ist und sowas.
Ja.
Auf deinen Job hat es quasi nur eine positive Auswirkung.
Also etwas Positives hat mir die MS tatsächlich im Punkto Arbeiten gebracht. Bei uns muss man ab und an mal Nachtdienst machen und Nachtdienst war mein Horror. Ich konnte noch nie tagsüber schlafen und nachts wach bleiben. Und da habe ich wirklich die MS bewusst ausgenutzt, weil der Neurologe hat gesagt, ich stelle dir gerne einen Attest aus, gell? Weil wenn...
Ja,
so, ja bitte. Natürlich, wenn man ganz eng am Mann ist, sage ich, ach hopp, ich komme in die Nacht, aber...
Ja, aber ne, also wenn man schon so eine Scheiße hat, dann kann man die ja auch mal ausnutzen.
Genau, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen.
Nö, man ist halt krank. Warum, ne? Also jemanden, der das Bein gebrochen hat, der nutzt das ja auch. Oder ne, er kann halt Dinge nicht und nutzt es dann. Warum sollte man das nicht machen, wenn man die Krankheit nicht sieht?
Genau, weil mein Körper war halt wirklich nach den Nächten, auch schon bevor ich die MS hatte, zu nichts zu gebrauchen. Ja. Das ist einfach nicht mein Rhythmus.
Ja. Du hattest schon erwähnt, bei Freunden hast du welche ziehen lassen, aber so der Grundtenor bei Familie und Freundschaft war bei der Diagnose schon, ja, also waren Eltern bestürzt oder haben Freunde sich auch aktiv abgewandt und gesagt, damit kann ich nicht arbeiten oder sowas. Hattest du da irgendwelche negativen Erfahrungen?
Nee, gar nicht, weil also sowohl mein Freundeskreis, also die allermeisten oder die engsten und auch Familie, wir sind immer positiv, egal was war. Wir haben auch in der Familie Menschen, wo Krebserkrankungen oder andere schwere Schicksalsschläge schon hatten. Das Glas ist bei uns immer halb voll und so ging man auch mit meiner Diagnose um. Meine Mutter hat mir noch im Krankenhaus von ihrer Arbeitskollegin vom Mann die Nummer besorgt, der hat auch MS, der leitet eine Selbsthilfegruppe, mit dem habe ich schon direkt im Krankenhaus Kontakt aufgenommen. Und ich weiß auch, wie MS aussehen kann, dass nicht immer alles rosig und schön ist, aber es ist halt auch die Krankheit der 1000 Gesichter. Ja. Und nur weil es jemand so hat, muss das nicht auch bei mir zutreffen.
Richtig, das ist eben so. Man weiß nicht, was kommt und man kann nicht nach Schema F vorgehen.
Genau.
Und von daher... Stay positive ist tatsächlich der beste Weg. Jetzt warst du 27. Das heißt, da fängt man ja auch an mit Partnerschaften und vielleicht auch Familienplanung. War MS für dich, unabhängig davon, ob du jetzt Kinder hast oder nicht oder sowieso nie Kinder wolltest, aber ist die MS ein Grund für dich, keine Kinder zu bekommen?
Also ich bin seit 14 Jahren mit meinem Partner zusammen. Ich muss jetzt gerade nachrechnen. Ja, 14 Jahre. Und für uns war das Thema Kinder nie groß ein Thema.
Ja.
Wirklich nicht. Wir haben 2 Katzen, das sage ich immer, sind unsere Kinder. Und die Diagnose hat daran nichts verändert. Und die Neurologin hat zu mir auch in einem von unseren ersten Terminen gesagt, Kinder ist absolut kein Problem, wenn sie den Kinderwunsch haben. Mhm. Lassen Sie sich da von der MS nicht abschrecken. Der hat mir auch Broschüre damals mitgegeben zu dem Thema. Es wäre auch für mich kein Grund gewesen zu sagen, ich will keine Kinder wegen der MS. Es denken immer viele, dass das der Grund ist, aber sie fragen nie wirklich nach.
Ja. Und liebe Menschen da draußen, wir müssen uns nicht alle reproduzieren. Es gibt auch tausend andere schöne Gründe zu leben. Da muss nicht ein Kind kommen. Meine 2 Cent dazu. So, es hat auf Arbeit kaum Auswirkungen und wenn positive, es hat auf die Familie kaum Auswirkungen und wenn positive, es hat auf die Familienplanung keine Auswirkungen gehabt.
Also ich auf der Arbeit, das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, ich arbeite halt mit vielen Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Altenpfleger zusammen. Meine Lieblingskollegin, also ich habe ihr das auch nie übel genommen, nach einer Weile oder so kamen wir mal drauf, dass für sie, also die geht jetzt in diesem Jahr in Rente, also die hat schon, ist eine andere Generation und sie hat in ganz jungen Jahren auf der Neurostation im Krankenhaus gearbeitet. Und bei ihr musste ich zum Beispiel irgendwann mal erklären, den Unterschied zwischen MS und Muskelschwund, weil sie hat gesagt, früher war das eins. Und das, also sie hat das auch nie übel genommen, dass ich sie da korrigiert habe, weil sie hat gesagt, früher war das Muskelschwund MS.
Echt?
Ja, sie hat mir dann auch nochmal ihr ganz alte Unterlage, da wurde es nicht so gravierend unterschieden.
Oder war einfach nur die Abkürzung MS, die Abkürzung für Muskelschwund, weil Multiple Sklerose ist ja nun ein komplett anderes Krankheitsbild als der Muskelschwund.
Genau, die Abkürzung MS war für sie immer das Muskelschwund auf der Arbeit. Ja. Und sie ging eine ganze Weile voraus, dass das meine Diagnose ist, bis ich ihr dann mal auch gezielt, dass der Unterschied und alles. Und das habe ich aber auch nie negativ genommen, weil man redet da ja drüber.
Richtig, das ist es eben. Ne? Man muss einfach nur kommunizieren und damit ist das Zaubermittel, glaube ich, erwähnt.
Genau.
Bei ihr war es wahrscheinlich dann ED, ne? Enzephromyelitis, die so, weiß ich nicht.
Irgend sowas, ja. Die wirft gern mit irgendwelche Fremdwörter um sich.
Nee, das fand ich nämlich ganz lustig. Mein erster Neurologe, der war nämlich auch ein bisschen älter und der hat immer Diagnose ED geschrieben und dann bin ich zu anderen Neurologen gegangen und die wussten tatsächlich nicht, was gemeint ist, weil halt jeder sonst MS schreibt. Mhm.
Ja, ich meine, es Muskelschwund liegt ja auch nahe, die Abkürzung.
Genau. Ne? Und Enzephromyelitis, die irgendwas, ist eben der Fachbegriff. Obwohl Multiple Sklerose halt auch wie ein Fachbegriff klingt, aber egal. Aber ich gehe mal davon aus, so wie du jetzt berichtest, auch Hobbys haben sich nicht geändert wegen der MS, außer dass du Sport mehr integriert hast in dein Leben. Oder gibt es irgendwas, was du wegen der MS nicht mehr kannst? Keine Ahnung, dein Finger ist immer noch taub und du kannst nicht mehr Klavier spielen.
Bis jetzt nicht, ehrlich gesagt, nee. Ich überlege gerade. Ich kann alles ausüben, was ich möchte. Ich habe eher manchmal im Kopf, ich liebe ja Wandern. Und ich habe dann eher im Kopf so der Gedanke, nicht, dass ich zu weit gehe. Aber das ist ja eigentlich Schwachsinn. Das ist eher da drin, wie es im Kopf ist, Problem, wie die MS, das ist eher so ein hausgemachtes Problem dann.
Wobei ich da sagen muss, also ich habe ja massiv mit Erschöpfungen so zu tun und ich bin dann immer so der Typ Mensch, der, wenn ich in einer Aktion drin bin, ich dann sage, scheiß drauf, dafür kriege ich aber die Quittung die nächsten 1 bis 2 Tage. Also es ist quasi wie feiern gehen und komplett übertreiben und den nächsten Tag voll in den Seilen hängen, aber ich habe das halt nach einer Stunde Zumba. So. Ja, aber es gibt halt so Tage, da sage ich, nee, da habe ich jetzt voll Bock drauf, das mache ich jetzt, weil der Körper macht mit. Und ich weiß dann halt, der nächste Tag ist scheiße. Und gerade bei neuen Situationen, wenn ich da einfach so reinkomme, dann übertreibe ich es gerne. Tatsächlich. Also von daher, dein Gedankengang ist schon korrekt, da du nicht mit so viel Erschöpfung zu tun hast, anscheinend.
Bis jetzt mal nicht.
Holst dir aus dem Kopf raus, irgendwann brauchst du es. Aber jetzt gerade nicht. Und hoffentlich nie. Du hast du erzählt, dass du sehr schnell Kontakt zu jemandem mit einer Selbsthilfegruppe hattest. Aber wie bist denn du dann zu FUMS gekommen?
In meiner Selbsthilfegruppe. Ich bin dann zum ersten Treffen hin und das ist mir ja leicht peinlich im Punkt, wo ich arbeite. Das Treffen war im Sommer an einem wunderschönen Ausflugslokal und ich bin zielstrebig an einen Tisch, wo ich glaube 10 Rollstühle mit ganz vielen alten Leuten, und dann war das das Altersheim, wo ein Ausflug machte. Also das war mir dann leicht peinlich, weil auch ich war nach der Diagnose, das müssen die sein.
Ja, also ne, Vorurteile sind halt schnell da und Vorurteile sind ja auch nicht schlimm, aber so eine Situation denkt man sich dann, ah, vielleicht sollte man ein bisschen feinfühliger werden.
Genau, also die haben das dann beobachtet und die fanden das tatsächlich lustig, weil sie haben gesagt, es passiert ganz viele, dass man dann immer denkt, ja, ich wohne halt hier sehr ländlich und es ist eine relativ kleine Gruppe gewesen und auch alle schon, ich sag mal, 50 plus. Ja doch, ich glaube, 50 plus war es. Und ich wollte irgendwann einfach auch mal mit jungen Menschen mit MS, man hat ja dann doch mal andere Themen oder so, Kontakt aufnehmen. Und dann habe ich einfach mal bei Facebook geschaut, was es da so gibt. Und dann habe ich die Gruppe gesehen und muss auch sagen, es gibt ja auch Seiten zum Thema MS, die sehr negativ belastet sind oder ich war da mal, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß. Das hat mich sehr, sehr runtergezogen, weil das so negativ war.
Ja, also wir nennen keine Gruppennamen. Genau, es gibt eben verschiedene Umgänge mit der Krankheit. Es gibt Menschen, die brauchen auch das bedauern werden. Also du arbeitest in einem Bereich, wo du das weißt. Es gibt entweder die, die sagen, lass mich in Ruhe, ich kriege das schon irgendwie hin und ich mache das Beste draus. Aber es gibt eben auch die, die brauchen das auch für sich, dass jemand kommt und denen über den Kopf streichelt und sagt, wie schlimm es ist und so. Und das ist gerechtfertigt und das soll jeder so tun, wie es ihm gefällt. Aber das ist eben der Ansatz von FUMS, Turning Anger into Hope, also Wut in Hoffnung umwandeln. Und das ist es, weil natürlich ist man wütend, dass man selbst die Diagnose gekriegt hat. Also ne, die Frage, warum ich, hat sich wahrscheinlich schon jeder mit der Diagnose gestellt.
Natürlich, nicht nur einmal.
Ja, genau. Ne, gerade in dunklen Zeiten kommt die Frage immer wieder, aber die Energie, die du da dann hast, nehmen und sagen, nö.
Genau.
Die Krankheit beherrscht mich nicht, ich beherrsche die Krankheit.
Genau, das ist so meine Strategie. Und für mich war halt dieses immer nur negativ, immer nur alles schwarz. Das bin nicht ich. Und dann war ich halt bei FUMS und das finde ich jetzt wirklich eine tolle Community.
Das ist schön. Das freut uns zu hören, weil das ist ja auch unser Sinn. Wie nutzt du FUMS? Also nutzt du FUMS, um positive Sachen zu lesen oder auch um selber positive Sachen zu teilen oder um Informationen zu kriegen? Was ist FUMS für dich?
Ich gehöre eher zu den stillen Leserinnen. Wenn jetzt irgendjemand was postet, wo ich sage, oh, da kann ich meine Erfahrung oder so oder was Produktives dazu äußern, dann mache ich das alles. Ich glaube, ich habe ein, zweimal auch schon mal was selbst in die Gruppe gestellt. Ja, genau. Und so finde ich das eigentlich eine gute Möglichkeit, um mit anderen einfach in Kontakt zu bleiben.
Ziehst du denn aus den Berichten positive Energie oder dient es einfach nur so für dich zur Information, dass es auch andere gibt?
Was ich ganz positiv für mich als finde, wenn ich so von Menschen lese, die jetzt wirklich schon 20, 25 Jahre mit der Diagnose gut leben oder so, natürlich sind das für mich auch Mutmachgeschichten. Und ja, ich bin ehrlich, ich stehe auf Happy, was heißt Happy End, aber auf positiv, positives Mindsetting. Happy End gibt es ja bei uns in dem Sinn nicht. Wir haben ja immer die Diagnose, ja. Aber ja, und da nehme ich schon das mit so Mut macht. Das ist für mich immer so Mutmach-Stories.
Oh, schön. Das ist toll. Ich fand unsere Folge so unwahrscheinlich positiv und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du das für immer beibehältst, weil das ist etwas so Wichtiges und so Tolles. Es ist einfach fantastisch. Also du machst mir gerade Mut tatsächlich. Das ist wundervoll, was du mir heute erzählt hast. Und ich danke dir wirklich. Das war eine tolle Folge. Und
also ich danke dir auch. Ich fand es auch sehr, sehr positiv. Ich war im Vorfeld aufgeregt, weil ich gedacht habe, oh, wie wird es? Hoffentlich wird es positiv, weil man merkt es, ich bin ein positiver Mensch und ich fand es jetzt wirklich ganz arg angenehm.
Ja, Das ist schön. Das freut mich sehr. Und wenn du möchtest, darfst du auch noch den ZuhörerInnen Tschüss sagen.
Ich wünsche auch allen einen schönen Tag, wann auch immer man das abhört. Und immer positiv denken.
Stay positive, Leute. Tschüss.
Tschüss.
Das war FUMS, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, 1000 Stimmen.
So, ihr Lieben, erstmal an euch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.